Palliative Care macht dann Sinn, wenn man weiss, dass eine Krankheit da ist, dass etwas da ist, wo das Leben früher oder später wird beenden. Jetzt, wir reden damit so Grössenordnung ein Jahr, aber es ist logisch, man weiss ja das im Voraus nicht, aber einfach, wo das Thema im Raum steht, das Leben ist begrenzter, als es sonst ist, es ist bei jedem Mensch begrenzt, aber man sieht irgendwo ein bisschen vor sich das Ende.
Spitex-Welten, der Podcast für die Spitex. Präsentiert von Better Nursing und der Spitex-Drehscheibe. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute zum Thema Palliative Care. Und da haben wir niemand anders als den Andreas Weber, ärztlicher Leiter vom Palliative Care Team Zürich Oberland, dabei. Herzlich willkommen, schön bist du da.
Hi.
Erzähl mal ein bisschen von dir. So ein bisschen, ja, du bist am Palliative Care Team Zürich Oberland. Was heisst das? Was ist deine Rolle? Was macht ihr da so genau?
Wir kümmern uns da im ganzen Zürich Oberland um schwerkranke Menschen. Und zwar einerseits am Spital Wetziken lernen wir die häufig schon kennen. Unser Team mit 16 Pflegefachfrauen und im Moment 2, bald wieder 3 Ärztinnen und Ärzte. Sind die Leute damit schon dort im Spital auf verschiedenen Stationen und begleiten die dann, begleiten, wenn sie heimgehen. Und das ist auch unser Schwerpunkt. Wir betreuen die Leute primär auch dort mitbetreuen, zusammen mit Spitex und Hausärzten, wo sie daheim sind. Das heisst, entweder noch in ihrer eigenen Wohnung, eigenes Haus irgendwo oder in einem Pflegeheim. Das ist auch unser Schwerpunkt. Und ich persönlich bin, wie gesagt, Arzt. Wir haben eben noch 2 Kollegen. Eine Kollegin und ein Kollege, wo vor allem bei ärztlichen Fragen dann die Unterstützung machen. Das Pflegeteam ist eigentlich die, wo am meisten in Kontakt sind mit diesen Leuten.
Und du machst ja das auch schon lange. Also du bist ja eine richtige Koryphäe in dem ganzen Thema Palliative Care. Was hat dich dazu bewegt, das Thema ja, so voranzutreiben?
Es sind 2 Wege. Das eine war ein ganz persönlicher. Das ist, wo mein Vater an Krebs erkrankt ist und einer von diesen 70% von diesen Menschen am Lebensende war, wo eben nicht mehr ins Spital gehen wollte, nicht in ein Pflegeheim gehen wollte, wollte zu Hause bleiben. Und ich habe dort eigentlich persönlich erfahren, das war vor über 20 Jahren, was es alles eigentlich gäbe schon an Unterstützungsmöglichkeiten, aber auch wie man das muss zusammenbringen, organisieren, dass so eine Betreuung zuhause funktioniert. Und parallel dazu bin ich dort mit den Medikspraxen, Medikärzten im Notfalldienst viel involviert gewesen. Und wir haben sehr viele Notfallanrufe gehabt, auch zur Nacht oder Wochenende, wenn Hausärzte nicht erreichbar sind, wo schwerkranke Menschen zuhause sind und irgendeine Krisensituation haben. Und ich habe dann eigentlich auch dort gemerkt, was man alles kann machen, dass so Krisensituationen wieder überwunden werden können, eben mit Notfallplänen arbeiten und so weiter. Und dass es durchaus gelingt, dass die Leute können an dem Ort bleiben, wo sie sich am wohlsten fühlen, nämlich zuhause. Aber es braucht einen Haufen, den man organisieren muss dazu. Und das hat mich dann motiviert, irgendwann ganz in die Palliative Care einzusteigen und nur noch für das da sein.
Und das machst du jetzt wie lange schon, das Palcare-Team? Ich mag mich auch noch erinnern, keine von 10 Jahren haben wir ja schon zusammen gearbeitet. Also, ihr macht das ja schon länger.
Ich habe das eigentlich schon 2007 hat das so angefangen, dort noch bei diesen Medikspraxen in Zürich. Und nachher haben wir dann zusammen mit der damaligen Onkospitex, die heute Palliariva heisst, haben wir das angefangen, auch dann Zürich Oberland aufzubauen. Und irgendwann haben wir dann da ein eigenes Team, also ein Pflegeteam aufgebaut, das eben am Spital Wetziken stationiert ist. Das hat eigentlich 2013 gestartet, das ist jetzt auch schon mehr als 10 Jahre. Und wo wir da ein eigenes Team haben fürs Oberland. Und das ist laufend, ist das gewachsen. Und eben unterdessen sind 16 Pflegefachfrauen und wir sind 3 Ärzte, die da die Betreuung machen.
Mega schön. Auch dein Weg dazu, deine persönliche Motivation. Danke fürs Teilen davon. Jetzt so ein bisschen in der Spitex-Welt, wo ich unterwegs bin oder wo man auch viel so hört, merkt, dass manchmal so wie nicht so klar ist, was ist genau Palliative Care? Wann fängt das genau an? Wie würdest du das so ein bisschen beschreiben?
Ja, Palliative Care, da geht es ja primär darum, dass man mit einer Krankheit, die man nicht mehr heilen kann, trotzdem noch gut leben kann. Und das ist auch wichtig. Also es geht einmal noch ums Leben, es geht nicht nur ums Sterben. Viele Leute verbinden ja mit Palliative Care, wenn sie überhaupt wissen, was sie ist, dann verbinden sie damit Sterbehilfe oder einfach die ganz letzte Phase, die gehört dazu, aber ist nur ein Teil von Palliative Care. Und es ist ja so, dass in vielen Fällen die Idee ist, ja, Palliative Care ist eigentlich erst dann, wenn man gar nichts mehr macht, was das Leben erhaltet. Ich hatte letztens wieder eine Patientin, die unsere Pflege Blut abgenommen hat. Ich glaube, sogar die Spitze ist dort gewesen und hat gesagt, die hat wahrscheinlich eine Lungenentzündung. Oder? Und ja, und dann hat unsere Pflege Blut abgenommen, haben das am Hausarzt geschickt mit der Frage nach Antibiotika. Weil er ein sehr hohes CRP hatte, Fieber hatte und so weiter. Und dann war er so ganz entrüstet gewesen. Er hat gefunden, was, warum nehmen die da Blut ab? Das ist ja eine palliative Patientin, warum soll man da Antibiotika geben? Und das zeigt, dass halt viele Leute dann auch über das Gefühl haben, es geht ja nur noch ums Sterben, aber dass Palliative Care durchaus auch dort sinnvoll ist, wo Menschen halt noch fest am Leben hängen. Zwar eine Krankheit haben, wo das Leben begrenzen wird, das vielleicht akzeptieren, vielleicht aber auch nicht, aber vielleicht durchaus auch in dieser Phase noch wollen leben und durchaus auch lebensverlängernde Massnahmen wollen. Und das heisst auch, Behandlungen von Infekten zum Beispiel durchaus erwünscht sind oder eben auch Chemotherapie noch weiterführen, wo ja vielleicht von Anfang an eine palliative Chemotherapie ist, aber mit dem Ziel, doch noch möglichst viel Leben zu haben, trotz der unheilbaren Krankheit noch möglichst gut können zu leben.
Ja, und auch noch gute Qualität zu haben. Das heisst ja nicht einfach, man macht gar nichts mehr, sondern auch wirklich schauen, dass man diese Tage noch möglichst gut und angenehm kann gestalten.
Genau, genau. Also ich unterscheide immer grob in Massnahmen zur Erhaltung oder Verbesserung von der Lebensqualität, Symptomlinderung und alles gehört dazu. Aber es kann durchaus auch der Wunsch sein, das Leben zu verlängern und das Leben zu erhalten. Und das ist etwas sehr Individuelles, was man mit den Leuten immer wieder klären muss, was natürlich stark davon auch abhängt, wie sie ihre persönliche Lebensqualität empfinden, wo sie stehen im Leben, ob sie sagen, ja, ich habe eigentlich genug gelebt. Es ist für mich auch okay, wenn ich jetzt gehe. Oder eben, wenn sie sagen, ja, mit all diesen Massnahmen, die ich mache, ist die Lebensqualität zwar vielleicht das Beste, was wir erzielen können, aber trotzdem nicht so, dass ich noch lange leben möchte. Ich bin echt froh, wenn ich gehen kann. Und eben, dann gibt es aber auch Leute, die sagen, die das völlig verdrängen, dass ihr Leben gleich mal zu Ende ist, dass sie gar nicht wollen diskutieren und noch wahnsinnig am Leben hängen und auch alles machen, was man noch kann machen, um das Leben zu erhalten, wenn das die Lebensqualität massiv schmälert, die Behandlungen zum Teil. Und das ist das eigentlich auch, wo manchmal auch für uns schwierig ist, mit diesen Leuten immer wieder den Weg zu finden, der für sie ganz persönlich stimmt.
Ja, kann man vorstellen, das ist sehr, sehr individuell.
Ja, und es gibt in dem Sinn nicht einfach irgendwie einen Weg. Also jeder Mensch hat seinen eigenen Weg und wir, unser Job ist irgendwie probieren, herauszufinden, welcher Weg für den einzelnen Mensch stimmt und wie wir es dort unterstützen können, zusammen mit allen, mit Spitex, Hausärzten, Psychologen, Seelsorger, wer immer denn da dabei ist. Das ist auch immer sehr individuell, was es da für ein Netzwerk braucht.
Und jetzt so ein bisschen, weißt du, ab welchem Zeitpunkt macht es denn Sinn, dass, also hast du Palliativcare oder jetzt auch ihr als Team dann dazugeholt werden? Und was hat das dann auch für eine Veränderung? Also ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass es eine Optimierung von der Versorgung dann ja auch gibt. Aber was siehst du, was verändert und verbessert sich dann, wenn sie mal reinholen?
Man kann grundsätzlich mal sagen, Palliative Care macht dann Sinn, wenn man weiss, dass eine Krankheit da ist, dass etwas da ist, wo das Leben früher oder später wird beenden. Jetzt, wir reden damit so grössenordniges Jahr, aber es ist logisch, man weiss ja das im Voraus nicht, aber einfach, wo das Thema im Raum steht, hey, das Leben ist begrenzter, als es sonst ist, es ist bei jedem Mensch begrenzt, aber man sieht irgendwo ein bisschen vor sich das Ende. Und dann macht es Sinn, überhaupt mal sich Gedanken zu machen, was ist mir jetzt noch wichtig, was will ich noch erledigen, wo will ich sein, welche Behandlungen will ich noch und so weiter. Das sind so die Fragen, die sich dann stellen. Und ich glaube, dann lohnt es sich eben mal, die Konzepte von Palliative Care vorzunehmen. Und wir unterscheiden ja grob zwischen allgemeiner Palliativcare und spezialisierter Palliativcare. Eben die allgemeine macht in jedem von diesen Fällen Sinn. Übrigens denke ich auch bei jedem Menschen in einem Pflegeheim ist Palliativcare ein Thema. Man kommt ja nicht ins Pflegeheim, weil man gern gesund ist. Meistens ist man hoch betagt oder hat eben schon schwere Krankheiten, die einem stark einschränken. Und darum denke ich, auch dort im Pflegeheim wäre eigentlich allgemeine Palliativcare immer ein Thema, das man mal anschauen sollte. Und jetzt deine Frage, die spezialisierte Palliativcare, wann wäre denn die? Wann macht denn die Sinn? Das ist vor allem dann, wenn es eben komplexere Probleme sind, wenn also eine lebensbegrenzende Krankheit auch schwer kontrollierbare Symptome macht, Schmerz, Atemnot, Erbrechen und so weiter, wenn so Sachen auftreten, oder aber auch, wenn die ganze Entscheidungsfindung und Zielsetzung von der medizinischen Behandlung ganz schwierig ist. Und das ist, was ich vorher ein bisschen angetönt habe, das ist individuell sehr verschieden, ist etwas, was auch ständig immer wieder diskutiert werden muss. In einem frühen Stadium von einer Krankheit sagen die meisten Menschen noch, ja, wenn es geht, will ich schon noch ein bisschen leben. Und wenn man die Krankheit noch eindämmen, zurückhalten, man redet jetzt nicht nur von Krebskrankheiten mit Chemotherapie und so weiter, auch eine Herzkrankheit, wo man vielleicht noch mal irgendeinen Pacer einsetzen, einen Defi einsetzen und so weiter, sagen die Leute, ja, im jetzigen Stadium will ich das schon. Und dann muss man es aber fort so wieder diskutieren. Und wenn wir dort merken, da haben die Leute schaurig Mühe, einerseits zu entscheiden, welche Behandlungen, die Medizin kann offerieren kann, überhaupt für sie jetzt sinnvoll sind und sie für sie persönlich in Betracht ziehen. Das ist das eine. Und das andere, wo schwierige Entscheidungen häufig anfallen, ist, wie gehen wir vor, wenn eine Krise kommt, die jetzt noch gar nicht da ist. Da geht es um die ganz gesundheitliche Vorausplanung. Auch dort sehen wir Leute, die wahnsinnig Mühe haben, zu entscheiden, was machen wir? Probieren wir nochmal alles bis zur Reanimation? Oder will ich nur noch Symptome lindern? Will ich nochmal ins Spital, wenn jetzt zum Beispiel der Darm sich noch einmal mehr verschließt, kommen Operationen nochmal in Frage in den Zustand? Was hat das für Vorteil, für Nachteil? Das sind alles Themen. Mhm. Wenn da schwierige Fragen rum sind oder ein Konflikt zwischen Patient und Angehörigen oder Betreuenden, zum Beispiel in der Pflegeheim und Patient, dann macht es Sinn, unser Team, ein spezialisiertes Team, das eben auch geschult ist für solche Gespräche, geschult ist, um so Prognosen können abgeben, um können aufzeigen, was sind die Optionen, ethische Entscheidungsfindung, dann macht es Sinn, so ein Team beizuziehen. Und gerade auch in der Pflegeheim erleben wir das recht häufig, dass Pflege findet, ja, das macht doch überhaupt keinen Sinn mehr, oder? Also zum Beispiel eine Reanimation, die ein Patient noch wünscht, wenn er eine Krise hat, einen Herzstillstand hat. Und da lohnt es sich mal, dass man auch von unserem Team mal beizogen wird und dann miteinander probiert zu entscheiden, wie gehen wir vor, weil Krisensituationen, die treten fast immer auf am Lebensende, fast immer, früher oder später. Man weiss nicht wann, man weiss häufig sogar ungefähr, welche Krisen werden kommen. Jemand mit Hirnmetastase, dass da ein epileptischer Anfall kommen kann, ist vorhersehbar. Jemand mit einem Tumor im Bauch, dass da ein Darmverschluss auftreten kann, ist vorhersehbar. Also kann man diese Sachen schon im Voraus mit den Leuten besprechen, damit man dann, wenn es passiert, dann richtig handeln kann im Sinn vom Patienten oder von der Patientin.
Und so, wenn ich jetzt rausgehöre, sind denn ihr wirklich, also ich glaube, eine gewisse Komplexität ist in jedem Fall vermutlich gegeben, wie du sagst. Aber ihr kommt dann, wenn spezialisiert, wenn wie eine höhere Komplexität ist, dann sind ihr angedenkt und eigentlich sonst gibt's in der Allgemeinen, wenn es nicht so komplex ist, Fall, sollte das auch bewältigbar sein, im Rahmen ohne euch dazu zu nehmen. Habe ich das richtig verstanden?
Also man sagt ja so allgemein, etwa bei 30-40% der Menschen macht es Sinn, ein spezialisiertes Team beizuziehen. Wir erleben einen recht grossen Unterschied zu Hause und in den Pflegeheimen. Also die Leute, die wollen die Heim betreut werden und auch noch ein soziales Umfeld haben, wo das überhaupt möglich ist, das sind häufig halt auch eher ein bisschen jüngere Leute als in den Pflegeheimen. Also, und dort, die sterben komplizierter. Also dort ist einfach, weil sie haben nicht schon ein schwaches Herz, Metabolismus, der nicht mitmacht, oder? Sondern ergänzen sich häufig komplexere Situationen. Natürlich auch, weil die Entscheidung schwieriger ist. Wenn man ein bisschen jünger ist, ist es schwieriger
klar,
zu sagen.
Klar, wenn man ein Kind hat und irgendwie mitten im Leben steht.
Genau,
dann
ist es schwieriger zu sagen, ja, ist jetzt okay, jetzt gehe ich, oder? Und in den Pflegeheimen sehen wir etwa bei 10%, dass es dort sinnvoll ist, ein spezialisiertes Team beizuziehen. Bei 90% der Leute ja, ist das relativ, also die können relativ unkompliziert sterben. Also da braucht es häufig auch gar nicht mehr viel, weil halt einfach eben Herz ist schon geschwächt, Leber funktioniert nicht mehr recht, Nieren funktioniert nicht mehr recht. Wenn jetzt noch etwas dazukommt, könnte die relativ ruhig, ohne komplexe Symptome und so weiter gehen. Und eben die Entscheidungsfindung ist häufig einfacher. Mhm. Viele alte Menschen sind eher bereit zu sagen, ja, es ist für mich auch okay, wenn ich jetzt gehe. Ja.
Ja, das ist spannend. Weil ich erlebe auch in den Pflegeheimen, wo wir unterwegs sind, so, weißt du, dass Palliative Care weit zu wenig im Fokus steht, obwohl es ja doch der letzte Lebensabschnitt ist. Aber es ist jetzt auch schön zu hören, zu mir sagen, hey, nein, so komplex, wie das jetzt zwischen anderorts, also, oder daheimen ist, ist nur ein kleinerer Anteil, oder? Dass es auch einfacher ist. Es relativiert ein bisschen zumindest, aber Nachholbedarf ist definitiv, ja.
Ich denke also aber doch, dass du recht hast, es ist eigentlich, aus meiner Sicht wäre es bei allen ein Thema und es ist häufig eben zu wenig ein Thema. Mhm. Ich habe vorher mit diesen 90% und 10%, sage ich, 90% ist die allgemeine Palliative Care genügend und nur 10% brauchen die spezialisierte. Aber ich würde eben gleich sagen, die 90 brauchten die allgemeine und überkommen sie heute nur einen kleinen Teil. Mhm. Und Palliative Care, allgemeine Palliative Care fängt zum Beispiel eben gerade mal mit diesen Gesprächen an, dass man mit den Leuten schaut, wo stehen sie. Also die gesundheitliche Vorausplanung wäre extrem wichtig in den Pflegeheimen und wird aus meiner Sicht, ja, das gehört jetzt viele nicht gerne wahrscheinlich, aber wird miserabel gemacht, wirklich.
Also, aber liegt das auch, also weißt du, ich sehe das ja, das liegt ja dann häufig an den Hausärzten oder Heimärzten. Weil das sind ja immer heimunterschiedliche oder auch daheim. Und je nach Know-how wahrscheinlich von dieser Hausärztin oder dem Hausarzt, wird es einfach unterschiedlich oder halt nicht gehandhabt. Oder wie erlebst du das?
Ich glaube einfach, dass man in vielen Fällen einfach mal zum Beispiel fragt, gibt es eine Patientenverfügung und dann lehnt man die ab, oder? Und man schaut die gar nicht an, merkt gar nicht, dass in vielen Verfügungen zum Beispiel fürs Vorgehen im Notfall gar nichts drinsteht. Da steht einfach fast überall drin, ja, wenn ich in eine Situation komme, wo ich irreversibel urteilsunfähig bin, will ich nicht mehr, dass man mich am Leben behaltet. Aber dass viele, gerade ältere Menschen, sagen, ja, ich will gar nicht probieren, dass man mich noch am Leben behaltet, dass man meine Urteilsfähigkeit wieder erzielt, zum Beispiel bei einer Lungenentzündung, wenn er gar keine Antibiotika geben, auch wenn das vielleicht noch mal wirksam wäre. Oder man mich nicht ins Spital schicken, um noch mal probieren, jetzt bei einem Schlaganfall mich noch mal auf die Beine bringen. Ich habe genug gelebt, oder? Also das Vorgehen Notfall ist in vielen Fällen eben nicht geklärt und das wäre etwas von ganz Wichtigem. Das ist ein ganz zentraler Teil von Palliative Care, eben die Entscheidungen auch für Sachen, die jetzt noch gar nicht da sind, die könnten passieren. Mhm. Gesundheitliche Vorausplanung wäre ein riesen Thema. Es gibt leider keine Finanzierung. Du hast gesagt, Hausärzte machen das auch zu wenig. Ich sehe aber auch, es ist nicht unbedingt die Rolle der Hausärzte, dass sie die Gespräche selber führen. Das haben sie gar keine Zeit.
Mhm. Ja, und sie gehen auch nicht mehr gerne zu den Leuten zum Beispiel heim oder auch im Heim. Es ist ja wie so zu wenig Zeit um.
Sie haben die Zeit nicht, oder? Wenn man sieht, wie massiv ausgelastet sind, wie auch an vielen Orten Hausärzte pählen. Ich denke, man sollte wirklich das machen, was auch ACP Swiss fordert, dass man halt Leute ausbildet in den Pflegeheimen selber, die die Gespräche führen können und dann aber auch Zeit gibt und dann kommt natürlich dazu auch eine Finanzierung finden. Und das wäre Sache von der Politik und vom KVG und so weiter, dass man dort eine Finanzierung findet für die Gespräche und das würde sich extrem lohnen. Und auch bei der Spitex, oder? Ich denke, auch bei der Spitex sollte es Leute haben, die können eben die allgemeine Palliative Care implementieren, die können mal die Gespräche führen über das Vorgehen im Notfall und dann können einen Notfallplan zusammen mit einem Hausarzt machen. Und dann müssen Vorschläge kommen, oder, von der Pflege, für ausgebildete Leute. Und dann unterschreibt ein Hausarzt das schon. Aber wenn man ihm sagt, könntest du das machen, ja, dann passiert nichts, weil der hat die Zeit nicht.
Ja. Ja, gut, ich weiss auch nicht, ob es die Pflege sie überall unbedingt hat, aber es ist wie wichtig auch zum Wissen, oder? Ein bisschen Eigeninitiative muss man dann wie auch bringen, oder? Zum sagen, hey, wir brauchen da für die Versorgung das und das. Könnt ihr bitte das und das
verordnen? Ja, also ich glaube, man müsste wirklich Leute speziell für diese Sachen ausbilden. Für allgemeine Palliativcare, insbesondere gesundheitliche Vorausplanung, das wäre für mich ein riesen Potenzial. Und dort und ausbilden und dann auch zahlen. Oder? Heute kannst du in einer Spitex solche Leute darstellen im Pflegeheim, weil die werden dann von niemandem bezahlt für die Aufgabe. Und das wäre Sache der Politik.
Und gesamtvolkswirtschaftlich würde es natürlich Sinn machen, wenn man Hospitalisationen kann vermeiden Leiden kann, lindern. Es würde auf jeden Fall Sinn machen. Jetzt, du bist ja im Zürich-Oberland so ein bisschen unterwegs. Ich habe ja auch meine Großmutter ähnliches Thema wie bei dir die gesagt hat, auf keinen Fall ins Spital, sie möchte heim sterben. Sie wohnt, also hat beim Wallensee gewohnt und dann habe ich wie gemerkt, ja, da gibt es jetzt aber die Versorgung irgendwie nicht. Da hat es den Hausarzt, aber das ist jetzt nicht unbedingt so, wie ich das denke. Wie sieht denn das so ein bisschen gesamtschweizerisch aus? Weißt du, die Abdeckung, mobile Palliativ-Care-Dienst, gibt es da das schon flächendeckend oder nicht? Kannst du da ein bisschen uns einen Einblick geben?
Ich glaube, am besten sieht man es auf der Palliativkarte von Palliativ.ch, wo es was gibt. Es hat schon stark zugenommen in der letzten Zeit an die mobilen Team und es ist ja auch in der nationalen Palliativ-Care-Strategie vorgesehen, dass man überall solche Teams hat, wie wir es da haben. Aber es hat noch Lücken, da hast du absolut recht. Aber mich dünkt schon, in den letzten 2-3 Jahren ist viel gegangen, die Lücken schliessen sich langsam. Was noch fehlt, ist der ärztliche Dienst. Und der ist eigentlich ausser im Tessin, im Wattland und bei uns dann Zürich-Oberland gibt es den de facto nicht. Da haben wir zwar super ausgebildete, spezialisierte Pflegefachleute, aber die sind allein unterwegs und dann müssen sie einen Hausarzt beiziehen in schwierigen Situationen, oder? Und der Hausarzt ist wie die Spitex eigentlich primär für die allgemeine Palliativcare zuständig, aber wenn es komplex wird, eine konservative Ileus-Therapie, die heißt zum Beispiel, wo man alles muss auf parenteral umstellen, wo man muss mit Pumpen arbeiten, das kann ein Hausarzt nicht, das hat er das Know-how nicht, aber das Material nicht, Pumpen nicht und so weiter. Ist nicht vertraut mit diesen Medikamenten oder ganz schwierige einstellbare Schmerzen, wo man mit so Schmerzpumpen muss arbeiten und so weiter. Pleurapunktionen, die Haie und so. Also es braucht auch einen spezialisierten ärztlichen Dienst. Es wird eigentlich auch gefordert in der nationalen Strategie, dass es Palliativcare ein spezialisiertes, mindestens aus spezialisiert entsprechend ausbildenden Pflegenden und Ärzten besteht. Und das ist noch ein Riesendefizit. Wir haben zwar in den Palliativstationen unterdessen überall im Land gibt es die Palliativstationen im akutstationären Bereich, aber dass die dann würden heimgehen, die Ärzte, das sieht man noch sozusagen nie nicht. Oder dass die aus dem Spital rausgehen, wie wir es da bei uns machen, das sieht man noch fast nie nicht. Oder eben, also Tessin und Wattland haben das auch. Aber im Rest von der Schweiz ist da noch ein grosser Nachholbedarf.
Ja, also es erstaunt mich jetzt. Ich habe nicht gedacht, dass das so wenig jetzt ist oder gerade ärztlich wenig vertreten ist. Also hängt das dann mit der Finanzierung ab, nämlich. Oder hat es einfach zu wenig, die sich auf dem Gebiet möchten oder spezialisieren oder wo daran liegt das?
Ja, es hat sicher auch mit der Finanzierung zu tun. Ich denke jetzt mit dem neuen TARDOC, wo eben spezielle Palliativcare-Positionen geschaffen worden sind, sollte eigentlich Finanzierung von ambulanten Einsätzen möglich sein. Ich denke, man muss wahrscheinlich einfach auch noch ein bisschen Geduld haben und daran arbeiten. Es ist zum Beispiel im Kanton Zürich jetzt immerhin so, dass Palliativstationen schon mal die Ärzte dort verpflichtet sind, den spezialisierten Pflegefachleuten im ambulanten Bereich, also die Heim und in den Pflegeheim, telefonisch Auskunft zu geben. De facto ist das bis jetzt natürlich noch nicht sehr häufig passiert und ein grosses Problem sehe ich halt, wie kann man Auskunft geben, wenn man nicht vor Ort kann gehen. Wenn man einen Patienten schon kennt, kann man am Telefon sehr viel helfen und sagen, mach doch mal das und das. Wenn ich einen Patienten nicht kenne, dann sehe ich halt gleich, dass es immer wieder mal absolut nötig ist, vor Ort zu gehen, die Situation anzuschauen und heute läuft es dann halt häufig so, dann heisst ja, schicken dann mal ins Spital, und das ist genau das, was dann viele Leute eben nicht wollen. Mhm. Darum ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass man auch den ärztlichen Dienst dort hinbringt, wo die Menschen daheim sind.
Und vielleicht zurück wieder so ein bisschen in die nähere Basis. Ich habe gelesen, dass ihr den MPD-EPS erstellt habt. Jetzt kannst du uns erklären, was das ist. Weil ich glaube, das ist ja so ein bisschen in der Implementierungsphase. Und warum ist er eingeführt worden? Und wer füllt den aus?
Ja, also EPS heisst ja Erkennung einer palliativen Situation. Und wir haben den eigentlich entwickelt, natürlich nicht selber, sondern wir haben Vorlagen genommen aus England, SPIC, wir haben die DAG-Kriterien für Palliative Care genommen, wir haben geschaut, was die Westschweiz macht mit dem ID-PAL. Und wir haben dann aber ganz bewusst mit einem Score-System versehen, weil wir haben gesehen, wenn du einfach sagst, ja, in komplizierten, komplexen Situationen ziehen so ein Team bei, dann ist das für die Pflege draussen viel zu wenig klar. Ja, was heisst komplex? Mhm. Von wem ist denn komplex? Und so weiter. Mhm. Oder ein Symptom, das nicht mehr unter Kontrolle ist, ja, lange eins oder braucht es zwei oder drei? Also darum haben wir gemerkt, es braucht klare Entscheidungskriterien. Und das haben wir eigentlich gemerkt in der Zusammenarbeit mit Pflegeheimen. Wir haben dort vor allem mit den Heimen Uster, aber auch hier mit Wetzikon in Bilbach, so ein Pilotprojekt gemacht, wo wir einerseits eben probiert haben, die Leute zu sensibilisieren darauf, dass sie frühzeitig merken, da ist eine palliative Situation, aber auch lernen, was heisst denn das, wenn ich jetzt allgemeine Palliative Care soll machen, was soll ich machen, eben zum Beispiel gesundheitliche Vorausplanung, Notfallplan, vielleicht ein Eipose mal machen, schauen, wie sind die Symptome und so und wie entwickeln sich die. Es braucht einfach irgendein Instrument, damit die überhaupt merken, hey, da sollte ich jetzt handeln. Und das Zweite, der Test hilft eben einerseits, Bedarf für allgemeine Palliative Care zu erkennen. Das ist, wenn der Test dort über 5 Punkte hat, dann sollte man das machen. Und er hilft aber auch zu merken, hey, wann sollte ich noch ein spezialisiertes Team beiziehen. Auch das ist mit den Indikationskriterien vom BAG und so einfach viel zu diffus gewesen für die Leute, zum wissen, okay, da ziehe ich jetzt bei oder nicht. Und darum haben wir den Test entwickelt, wo jetzt so ein Score-System, also eine Punktzahl nachher rauskommt, wenn man den macht. Und dann kann man entscheiden, okay, wir machen jetzt allgemeine Palliative Care. Man muss natürlich sich dann auch noch festhalten, was heisst denn das? Was machen wir konkret mit denen? Und eben, wenn ziehen wir das Team bei? Ab 10 Punkten sollen wir unser Team beiziehen. Das hat sich eigentlich sehr bewährt. Jetzt auch mit den Pflegeheimen. Wir haben eben dort gesehen, eben bei 10%, fast etwa 40% erfüllen schon mal Kriterien für allgemeine Palliative Care, wahrscheinlich sogar 50%. Und etwa 10% dann für spezialisierte Palliative Care.
Also, und wer füllt denn das aus? Also, kann man das, wie gesehen, es ist eigentlich ein Assessment-Instrument, braucht es die Leistung oder nicht? Auch, dass ihr nicht überschwemmt werdet mit Anfragen, wo ihr, wie müsst sagen, nein, das müsste anders handelbar sein, da können wir jetzt unsere Ressourcen nicht brauchen. Das heisst, könnt das jetzt zum Beispiel, du hast vorher ja gesagt, oder, der telefonische Kontakt, die Auskunft, könnten das auch spezialisierte Leute nicht zu mir sagen, hey, ich brauche das, oder wir müssen eine Anmeldung haben, oder zum mit dem Hausarzt das sagen, oder ist es mehr wirklich auch für euch, dass die Anmeldungen richtig kommen? Oder tut auch der Hausarzt selber das ausfüllen, um zu sagen, ich bin jetzt nicht mehr der Richtige, wir brauchen da spezialisiertes Know-how? Oder für wer hast du das gedacht?
Ja, die Idee ist eigentlich schon für Fachleute, aber alle Fachleute sollten das können ausfüllen. So, wir haben gesagt, mindestens ja, jetzt VG oder diplomierte Pflegefachleute, aber auch Hausärzte oder eben im Spital unsere Stationsärzte. Wir sagen immer, wenn ihr uns jemanden anmeldet, füllt das mal aus. Weil es geht wirklich auch darum, dass man uns nicht Leute anmeldet, die es uns dann nicht braucht. Da hast du absolut recht. Das ist zum Teil, jetzt gerade auch bei chronischen Schmerzpatienten, wo können wir immer wieder Anmeldungen über von Hausärzten, die aber Kriterien dann eben nicht erfüllen. Und wir können uns natürlich nicht einfach um alle schwierigen Patienten, die es gibt, kümmern, sondern wir sind wirklich für palliative Situationen aufgestellt und haben dafür das die Verträge. Und der Test, der ist auch nicht messerscharf, oder? Aber er bewährt sich eigentlich recht gut, hat sich in dem Pflegeheimprojekt gut bewährt und jetzt denke ich, muss man den weiter rausrollen. Halt, ich denke, auch den Spitex könnte man den gut verwenden, um zu merken, wenn wir jetzt mal die allgemeine Palliative Care in Gang setzen und vielleicht mal so ein gesundheitliches Vorsorgegespräch für eine Patientenverfügung anpassen und wenn, sollten wir das Team beiziehen. Und bei den Hausärzten machen wir es heute auch so. Also wenn die uns jemand anmelden, sagt unsere Pflege, könnten sie das noch ausfüllen auf der Webseite. Und es ist ein Test, der sehr schnell in wenigen Minuten ausgefüllt ist, wenn man den Patienten kennt.
Ja. Also, und wann ist denn der Zeitpunkt? Also für jetzt die Hausärzte ist es mir wie klar, oder? In der Regel haben sie schon das Thema und finden eine Anmeldung. Aber jetzt im Heim oder so, ist denn das schon bei Eintritt, wenn jemand neu kommt? Und man das Gefühl hat, oder erst bei gewissen Symptomen oder aber Diagnose oder wann ist dann der richtige Zeitpunkt, damit man es eben genau nicht verpasst?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, eine wichtige Frage. Wir haben, ich denke, beim Eintritt in ein Pflegeheim würde es jetzt immer lohnen, den Test mal zu machen. Und wir haben jetzt auch, zum Beispiel bei dem Pilotprojekt in der Heime Uster, haben wir über in jedem Team so ein bisschen als Verantwortliche bezeichnet. Die haben das selber intern geschaut, wer ist verantwortlich, und die haben dann einmal pro Woche das kurz traktandiert. Und sie fragt dann einfach in die Runde im Team, du, wie sehen wir es, haben ihr jemanden, der möglicherweise da den Test, die Punktzahl würde erreichen. Und dann studiert man schnell. Und dann kommt schnell so von jemandem an, mal, ich glaube, dort im Zimmer sowieso, oder der Herr Müller oder was immer, und dann macht man den Test. Und in der Pflegeheim haben wir eigentlich gesagt, sollen zwei Leute machen, ein bisschen unabhängig voneinander, damit man auch schaut, können wir beide auf die Punktzahl. Und ich könnte mir vorstellen, bei der Spitex wäre das vielleicht auch etwas, wo man einmal pro Woche in einem Rapport oder so mal schnell auf die, thematisiert. Sehen die jemanden, der echt den Test erfüllen würde? Und dann müssen wir den mal machen. Also man kann ja nicht ständig bei jedem jeden Tag machen. Das macht keinen Sinn.
Nein, das macht auch keinen Sinn. Aber als Fokus-Assessment planen macht ja auch Sinn. Rapport hast du ja nicht wirklich in der Spitex so. Das heisst, man müsste schon fix irgendwie einplanen. Aber auch natürlich Know-how haben, glaube ich, im Team, damit es auch wirklich
ja, man müsste es wieder traktandieren, dass vielleicht irgendwo einmal pro Woche mal schnell diskutiert wird. Haben da jemanden, die jetzt gerade im Einsatz sind, ist schon jemand aufgefallen, oder? Und in der Pflegeheim, glaube ich, bei Eintritt und nachher auch vielleicht so, dort hat man ja die Sitzungen noch nicht, oder? Die haben die Übergaberapport und dass ja, man das genau, einmal pro Woche zum Beispiel fix traktandiert. Erfüllt euch jemand den Krebstest und wenn ja, dann macht doch den, oder?
Ja. Und jetzt sind wir eh schon so ein bisschen in der Zusammenarbeit. Wie erlebst du die Zusammenarbeit mit der Spitex-Organisation? Oder wirst du ja da vom Zürich Oberland ja auch mit jenen verschiedenen zusammen arbeiten?
Ich muss sagen, in all diesen Jahren, jetzt, also jetzt seit 2013, machen wir das da spezifisch im Zürich Oberland. In diesen sind 13 Jahren jetzt, ist eine fantastische Zusammenarbeit entstanden. Also so mit der Spitex, ich schätze das extrem, den Austausch, Fallbesprechungen, man ist halt auch vor Ort, das schätze ich auch mit ganz besonders, wenn man sich sagt, komm, wir treffen uns gerade beim Patienten, können zusammen das besprechen, was wir noch jetzt auch noch viel machen, sind kurze Telefonkonferenzen, wenn Spitex vor Ort ist, dass man, dann läutet sich unsere Pflege an, und die Pflege läutet mir an, und sage ich, hey, komm, mach gerade eine Telefonkonferenz, dann können wir gerade, Spitex stellt ein Telefon auf laut und wir haben dort einen Patienten vor Ort oder Angehörige und können miteinander besprechen, wie wir vorgehen. Und auch mit den Hausärzten ist eine enorm schöne Entwicklung über die Jahre hinein, wo eine sehr wertschätzende Zusammenarbeit ist. Einzelne Hausärzte sind extrem engagiert, andere haben für das weniger Zeit oder auch weniger Interesse. Und das hat man unterdessen auch so ein bisschen herausgefunden von beiden Seiten. Und ich komme bei einem Hausärzt, komme ich sehr früh so die Mitteilung über, du könntest du dich um die Frau kümmern, ich habe schlicht keine Zeit. Und andere probieren sehr lang und sind vor Ort und rufen mir an, was soll ich jetzt machen? Und dann arbeitet man so eben mit Hausärztspitex, aber auch mit der Seelsorge, mit Physiotherapeuten. Ich finde Zusammenarbeit etwas vom Schönsten an diesem Job.
Ja, lässig. Mega cool. Wo siehst du, hat es noch so ein bisschen Entwicklungspotenzial? Oder wo siehst du, ja, da läuft jetzt das gleich vielleicht überall ein bisschen unterschiedlich? Da könnte man ein bisschen mehr einheitlich daran arbeiten.
Ich denke, Entwicklungspotenzial jetzt bei uns, oder? Also, was ich gesagt habe, schweizweit, glaube ich, vor allem wäre es die ganze, eben der ärztliche Dienst, den man müsste überall auch anbieten. Spezialisten aus den Spitälern rausbringen, dass die heimgehen, die Pflegeheim gehen und so weiter. Aber bei uns da wo ich ein riesen Potenzial sehe, bei der ganzen Digitalisierung. Das ist Katastrophe. Absolute Katastrophe. Also zum Beispiel Medikamentenlisten. Oder? Da hat Spitex, ja, die einen führen sie elektronisch, andere haben sie aufgehört oder aufgegeben oder das gar nie gemacht. Die haben einfach irgendwo einen Zettel oder ein PDF. Dann hat der Hausarzt irgendeine Liste, wir haben irgendeine Liste, der Patient hat eine Liste und was er einnimmt, ist nochmal etwas anderes. Oder? Also man hat keine Ahnung. Und dann kommt vielleicht geht der Patient mal zum Hausarzt, der stellt etwas ab oder gibt etwas neu. Das weiss es sonst niemand. Dann kommt Spitex und merkt, ja, da ist ein neues Medi verschrieben, muss es bei sich ändern. Und dann irgendwann erfahren wir es auch noch. Oder im Notfall kommt das Telefon und dann merkst du, der nimmt gar keine Blutverdünnung. Ja, dann ist ja klar, dass er vielleicht eine Thrombose hat. Ja, wer hat denn die gestoppt? Keine Ahnung. Und so weiter. Mhm. Also das ist, oder für das wäre eigentlich das Gesundheitsdossier mal gewesen, oder das EPD, elektronische Patientendossier. Aber das kommt nicht vom Fleck. Es ist jetzt nochmal vom Bundesrat im November ein neuer Anlauf genommen worden, das EGD zu machen. Das wäre für mich jetzt etwas wirklich, wo man nochmal ernsthaft anschauen sollte. Ich habe auch mit der Post jetzt da letzte Woche ein Gespräch gehabt, dass man, wenn sie das weiterentwickeln, sollen sie es doch so entwickeln, dass wir, die draussen arbeiten, das auch brauchen können. Und das würde heissen, Spitex kann von dort schauen oder die Medikamente direkt in ihr System importieren und es gibt nur einen Plan und der ist zum Beispiel dort drauf, ein Masterplan und der wird synchronisiert mit Spitex, mit Hausarzt, mit dem Spital, mit uns. Und dasselbe gilt natürlich für alles andere, also zum Beispiel Patientenverfügung, was will der Patient, das müsste einfach irgendwo festgehalten sein und für das wäre eigentlich die ganze Digitalisierung eine riesige Chance und ich hoffe, dass wir da jetzt auch in den nächsten paar Jahren noch Fortschritt machen.
Ja, ich glaube, das ist auch ein riesen Fehlerpotenzial in dem Ganzen drin, wenn das eben verschiedene Listen, also wenn ich das schon höre, graut es mir schon davor und es ist etwas Alltägliches. Oder? Es ist nicht etwas Seltenes. Es ist ein grosser Pain, den man sicher besser machen könnte. Ich frage mich einfach, wer hat dann die Hoheit? Müsste nicht eigentlich der Hausarzt eigentlich all das verbinden? Weil ich sehe immer so ein bisschen Risiko, ja, nachher ist die Spitex so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt, aber eigentlich haben wir nichts mit der Medi wirklich zu tun, abgesehen, dass wir sie dann verabreichen oder richten, aber wir verordnen auch nichts, wir verdienen auch nichts. So ein bisschen, wer müsste denn die Hoheit über das Ganze haben?
Wir klären ja auch immer mit den Hausärzten, wer hat die primärärztliche Verantwortung. Wir klären das auch zum Beispiel mit einem Patienten, der noch in die Onkologie geht. Der soll der Onkologe die primärärztliche Verantwortung haben. Und das zur primärärztlichen Verantwortung gehört zum Beispiel eben Entscheid, welche Medikamente oder? Man soll nehmen. Und das muss festgelegt sein, wer ist verantwortlich für die Mediliste. Und das wird ändern im Verlauf von einer Betreuung. Es kann sein, dass wenn ein Patient jede Woche über Onkologie ist, macht es keinen Sinn, dass der Hausarzt das soll machen, wo der Patient gar nie sieht oder vielleicht einmal eine Blutentnahme macht, alle zwei Monate. Aber dann macht es die MPA. Oder? Und umgekehrt, wenn der Patient aber nicht mit Onkologie geht und zu Hause ist, oder jetzt ein Herzpatient, der nicht mehr zum Kardiologen kann und noch zu Hause betreut wird, dann muss man schauen, gibt es einen Hausarzt. Und wenn der Hausarzt sagt, ich habe keine Zeit, dann gibt es mir ab, dann bin ich es. Man muss das einfach klären. Aber es muss an einem Ort sein und es wäre eben zum Beispiel auf dem elektronischen Patientendossier, muss jemand die Verantwortung haben, das dort immer zu aktualisieren, wenn etwas ändert und wenn das synchronisiert wäre mit allen Systemen. Oder? Wenn der Hausarzt etwas ändert, der ist aber gar nicht verantwortlich, dann kommt bei mir die Meldung, hey, die Blutverdünnung ist gestoppt worden. Und dann sage ich, okay, bin ich einverstanden, dann nehme ich das an und wenn ich finde, nein, auf keinen Fall, dann rufe ich ihn an und sage, hey, du hast das gestoppt, warum? Und das würde ich auf keinen Fall machen. Ja. Aber solange natürlich die Systeme miteinander überhaupt nicht kommunizieren, merkst du ja nicht einmal, wenn jemand andere etwas ändert.
Bis du das erfährst, ist dann schon spät. Und ich habe gesehen, es funktioniert. Ich habe in den USA so ein System gesehen, wo die Hausärzte auch auf das Stationäre zugreifen können. Oder dort sind zwar Nurse Practitioner gewesen, die ich begleitet habe. Es gibt solche Systeme. Also, aber ich glaube, wir sind noch ein bisschen davon entfernt.
Ja, wenn jetzt der Bundesrat nochmal wie Geld reinstecken, ich habe letztens gesehen, sind über 100 Millionen für das EPD bereits ausgegeben worden. Musst du dir das mal vorstellen?
Oh mein Gott.
Und es ist nicht einmal 1% von der Bevölkerung, wo so, oder ungefähr 1,2%, glaube ich, die so ein EPD hat.
Komplett gescheitert.
Aber aktiv genutzt ist worden im Promille-Bereich, oder? Ich habe auch eins, aber ich kann es überhaupt nicht brauchen. Und wenn man jetzt, also jetzt hat man schon 100 Millionen reingesteckt, wenn man da jetzt nochmal Geld reinsteckt, dann soll es so gemacht werden, dass zum Beispiel der Mediplan mit dem Primärsystem abgeglichen werden kann und dass auch klar ist, es gibt nur eine Mediliste. Es kann nur eine richtige geben, einen Masterplan. Es kann nicht zwei oder drei verschiedene geben. Ja. Oder? Und dann sollte der Patient dort auch noch etwas sagen. Aus meiner Sicht zum Beispiel wären viele Patienten in der Lage, zu sagen, welche Medi das sie genommen haben. Kannst du heute auf einer App können sie zurückmelden oder die Angehörigen, oder? Weil für uns ist ja ein mega häufiges Problem, wenn wir dann schauen, auf diesen Medi-Listen die Leute fragen, was nehmen sie denn? Sagen, ja, das habe ich noch gar nie genommen, das nehme ich schon lange nicht mehr, oder?
Ja, aber ich glaube, das ist also ja ein bekanntes Thema, oder? Dass Verordnung und dann das Einhalten davon ja auch sehr viel Geld kostet im Gesundheitswesen, weil die Leute sich nicht daran halten, was ihnen eigentlich verordnet worden ist.
Nein, und wenn jetzt die Leute würden zurückmelden, das nehme ich nicht, dann erstens sehe ich das als Arzt und ihr auch vielleicht, oder? Und dann kann man nochmal mit dem reden. Aber am Schluss, wenn er es nicht will, nein, ja, dann können wir auch nichts machen. Wir sagen dann vielleicht, es wäre aber sinnvoll und sagen, aber ich will das nicht. Ja gut, dann ist es so. Aber wichtig wäre mal, dass man es überhaupt weiss, was der Patient am Schluss nimmt.
Ja, und manchmal aber auch vielleicht auch die Reduktion und Medilisten anschauen. Das ist ja das, was ich auch sehe, oder? Ich meine, Polypharmazie, ein riesen Thema, oder? Zum wirklich nochmal kritisch in der Frage, was braucht es alles und was steht einfach seit Jahren drauf und wird brav eingenommen, aber es braucht es eigentlich gar nicht mehr.
Absolut, absolut, ja. Ja. Und dort würde Digitalisierung natürlich enorm helfen. Es gibt heute wirklich ein Programm, wo die Medilisten können analysieren und dem Arzt können vorschlagen, sagen, hey, macht wahrscheinlich keinen Sinn oder ist sogar sehr gefährlich, was da kombiniert ist, oder? Und wir unterstützen, um das zu verbessern. Ja. Aber dann, für das braucht es einfach die Digitalisierung und hoffe, dass das kommt. Und für unsere Patienten, wo eben so viele Leute involviert sind, einerseits Spitex, Hausärzte, Onkologen im Spital, wir von der Palliativteam, unser Pflegeteam, so viele Fachleute sind involviert und dazu kommt noch, dass sich die Situation so schnell ändern kann. Oder? Man kann das nicht mehr schlucken, ja, man kann die Wasserpille gar nicht mehr schlucken und so weiter. Es ändert ja laufend bei so Schwerkranken. Unsere Patienten würden wahnsinnig davon profitieren, wenn da Fortschritte erzielt würden. Mhm. Das hoffe ich noch.
Ja. Mega schön. Hey, danke vielmals, dass du heute dabei bist und das wichtige Thema weiterverbreitet hast. Merci, Andreas.
Danke dir auch.
Wir hoffen, dir hat die Folge sehr gut gefallen und du hast einige Inspirationen mitnehmen können. Benötigt deine Spitex Unterstützung in der Pflegequalität oder Schulungen im Bereich Pflegeprozess, besuch doch gerne unsere Homepage www.bedernursing.ch. Möchtest du über aktuelle News von der Spitex-Welt top informiert sein, dann abonniere noch heute die Spitex-Drehscheibe. www.spitex-drehscheibe.ch. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest. Eine gute Zeit!